Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Dinge, die man nicht in der Luft oder Speiseröhre haben sollte. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, sprechen wir über Dinge, die man in dem einen, aber nicht in dem anderen haben sollte? Oder sprechen wir über Dinge, die man in beidem, um Gottes Willen, bloß nicht haben sollte?
Nee, es gibt ausdrücklich Dinge, die man ausdrücklich in beidem nicht haben sollte. Auch wenn es klein ist, sind zum Beispiel Knopfbatterien. Darauf kommen wir dann zum Schluss. Das ist aber das eigentlich Entscheidende.
Okay, aber man kann sich jetzt schon mal merken, besser nicht.
Genau, Knopfbatterien sind sowieso richtig gar nicht gut. Also die sind schon im Mund falsch und egal, wofür sie sich dann entscheiden, im weiteren Verlauf oder Ablauf, sind sie falsch.
Okay, alles klar. Und ansonsten gibt es aber auch Dinge, die in dem einen super sind, in dem anderen nicht so, ne? Also ein dickes Steak zum Beispiel, gar kein Problem in der Speiseröhre, Riesenproblem in der Luftröhre.
Naja, das kommt auf die Dicke des Steaks an. Also das kann auch in der Speiseröhre zum Problem werden, aber in der Regel nicht.
Ach ja? Ja,
genau.
Okay, ich weiß nur, dass im Alter wurde mir ja gesagt, der Schluckmuskel nicht mehr ganz so kräftig ist. Und ich scheine es schon zu bemerken, weil früher konnte ich so 80 Gramm auf einmal runterschlucken. Also ich habe wirklich wie so ein Hund, habe ich mir sozusagen Fleischteile runtergewürgt. Das würde ich mich jetzt nicht mehr trauen.
Moment, aber das stimmt, ne? Also es kommt einem irgendwie so vor, als würde es dann so Stück für Stück seinen Weg durch die Speiseröhre ziehen und das ist kein gutes Gefühl.
Nee, ist kein gutes Gefühl. Was ja vielleicht auch gut ist, dass es kein gutes Gefühl ist, weil dann schneidet man kleinere Stückchen und dann ist man auf der sicheren Seite.
Genau.
Okay, dann schieß mal los.
Nein, also wir Mediziner haben eben Angst vor verschluckten und vor eingeatmeten, aspirierten Dingen.
Aspiriert heißt das
bei euch? Ja, aspiriert heißt einfach.
Hat aber nichts mit Aspirin zu tun.
Gute Frage. Ich glaube nicht.
Okay.
Hat auch nicht mit Aspiration zu tun.
Eine Aspiration, auch, sagen wir so, es ist doch so eine Art Sehnsucht oder Verlangen, würde ich sagen. Ne? Eine Aspiration, to be something better. Also ein Verlangen danach, etwas Besseres zu sein oder ein Streben danach.
Du verwechselst aber nicht Aspiration mit Inspiration.
Nein, das ist Aspiration.
Gut.
Im Englischen, gut. Ungefähr. Glaube ich. Ich weiß gut. Es nicht,
wenn
weil
wir uns jetzt, weil die KI wenn wir sagt, uns der, ja, wenn wir uns der wörtlichen Begriff zu, den die KI dir so übersetzt hat.
Ja.
Nein, also wir kennen das aus schönen Filmen und dann sitzt da jemand und dann fängt er plötzlich an, keine Luft mehr zu kriegen und fängt dann zu würgen und dann kommt der Held und der Held macht den sogenannten Heimlich-Handgriff und dann fliegt ein Stück Fleisch einmal quer durch den Raum und der Mensch ist gerettet.
Mhm.
Das ist natürlich normalerweise jetzt nicht so dramatisch. Also es passiert häufiger bei Kindern, aber ausdrücklich nicht nur bei Kindern. Es passiert erstaunlich selten, weil ja in jedem Moment der Kehlkopf entscheiden muss, ist das jetzt etwas für die Speiseröhre oder für die Luftröhre? Mhm. Also wir haben im Hals eine ganz problematische Wasserscheide. Also das funktioniert ja in 99,999% aller Fälle sehr, sehr gut. Und manchmal funktioniert es eben nicht. Bei Kindern vor allen Dingen dann, wenn die irgendwas im Mund haben und dann stolpern sie und erschrecken sich sonst wie und dann atmen sie plötzlich ein und dann ist es in der Luftröhre. Und da gehört es natürlich nicht hin. Das passiert bei von Erdnüssen, Apfelstücken oder sowas. Und das bemerkt man auch nicht unbedingt immer sofort. Also es kann einfach sein, dass man, wenn es ganz dick ist, natürlich schon, aber es kann sein, dass du einfach nur so pfeifende Atemgeräusche hörst. Das Kind holt weiterhin Luft oder auch der Erwachsene.
Okay.
Ja, aber du hörst eben einfach so ein Pfeifen. Dann solltest du vielleicht denken, oh, das ist ja komisch, das war ja vor einer Minute noch nicht da. Das wird ja irgendeinen Grund haben. Manchmal wird das erst nach Wochen bemerkt.
Wirklich?
Ja, und zwar dann, wenn die Betroffenen eine Lungenentzündung kriegen, weil ein Teil der Lunge nicht ausreichend durchlüftet wird und dann hast du eine Lungenentzündung.
Aber nicht, weil der Krümel Nahrung, der in der Luftröhre ist, nicht verdaut wird und dadurch anfängt, irgendwie Bakterien anzuziehen. Das ist nicht das Problem.
Doch, weil er entweder einen Teil der Lunge blockiert, die dann nicht durchlüftet wird, oder weil er tatsächlich an dieser Stelle dann eben eine Infektion direkt mit intakter Durchlüftung hervorruft.
Also angenommen, ich hätte es jetzt selber, ne? Weil Kinder ist ja so, keine Ahnung, also interessant überhaupt, dass Kinder das nicht merken, denken, na, jetzt pfeift es halt, ne? Aber vielleicht sind die auch noch nicht so lange in ihrem Körper. Ja, die denken vielleicht, wenn ich drei bin, dann pfeift es halt. Aber gut, angenommen, ich hätte jetzt selber so einen Krümel. Kann noch Luft holen, aber merke, irgendwas muss da sitzen, weil es pfeift. Hätte ich eine Chance, das selber durch Husten oder Kopfstand oder irgendwas rauszukriegen?
Ja, nein. Also Kopfstand bitte nein. Das hat keinerlei Relevanz. Der Kopfstand ist ja der Gedanke, die reine Schwerkraft drückt dann eben diesen Krümel nach unten.
Naja, oder zumindest in dem Moment, wo ich aufrecht gehe, wie ich es normalerweise tue, hilft ja die Schwerkraft eher, den Krümel nach unten zu ziehen.
Korrekt.
Also das zumindest ist ja... Ne?
Aber das bisschen Schwerkraft, was auf den Krümel wirkt, steht in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu, sagen wir mal, den anderen Kräften, die auf den Krümel wirken.
Das stimmt. Der Krümel hat sehr wenig Masse.
Genau. Da hast du recht. Das ist übrigens auch etwas, also ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die das so machen, aber wenn du Ertrunkene, also noch Lebende, die viel Wasser geschluckt haben, aus dem Wasser ziehst, dann ist manchmal der Gedanke, wir halten die Kopf über, dann läuft das Wasser raus. Das ist eine total schlechte Idee. Ja, okay. Auch das Wasser folgt der Schwerkraft nicht wirklich. Da gibt es andere Faktoren, die einen stärkeren Effekt haben. Nein, aber ganz real sitzt jemand am Tisch, alt, jung, mittel, ist mir völlig egal. Und er verschluckt etwas, also nicht verschluckt, sondern atmet etwas ein.
Kriegt aber noch Luft.
Verschluckt sich. Nee, und kriegt eben keine richtige Luft mehr.
Na gut, das ist ja der Fall mit dem Heimlichgriff und anderen Sachen. Du hast doch gerade selber den Fall zitiert. Kind hat wochenlang was in der Luftröhre, aber nicht so schlimm, dass es das stört. Da wollte ich erstmal wissen, ob man das, das scheint ja dann winzig zu sein. Wie könnte ich das dann rausbekommen?
Gar nicht. Du gehst schlicht und einfach in eine Ambulanz oder zum Kinderarzt oder wohin auch immer. Und dann haben die zwei Möglichkeiten. Sie können eine Röntgenaufnahme machen. In der Regel sehen sie dann dort auch etwas, aber es kann sein, dass sie nichts sehen. Und es wird dann häufig auch, wenn man nichts sieht, wenn aber die Symptome so ein bisschen in die Richtung gehen, dann macht man schlicht und einfach, schiebt man einen Schlauch da rein, also ein Endoskop. Und dann kann man schlicht und einfach durch den Schlauch mit der entsprechenden Optik, die man ja in diesem Schlauch drin hat, dann kann man an die Stelle gehen, kann man sehen, was dort ist und kann es schlicht und einfach rausnehmen.
Mechanisch?
Mechanisch.
Und warum hat man nicht einfach irgendeinen Schlauch, der die Luftröhre abdichtet und ganz kurzen Unterdruck erzeugt und was auch immer da drin ist, raussaugt?
Weil das andere sehr viel besser geht und du auch sehen kannst, ob es an der Stelle zu Verletzungen gekommen ist oder zu Entzündungen gekommen ist oder zu anderen Dingen gekommen ist. Also du siehst den Gegenstand an dem Ort, an dem er sich verhakt hat und du kannst eben auch beurteilen, welche Relevanz das hat. Rausnehmen tut man ihn sowieso, aber das ist schon, du siehst einfach mehr, was eigentlich Sache ist.
Okay, und jetzt der andere Fall, also jemand sitzt am Tisch und verschluckt sich. Man dreht ihn nicht von den Füßen auf den Kopf.
Genau, also nicht keinen Handstand, keinen Kopfstand.
Das wäre dann das sogenannte Unheimlich-Manöver.
Und erstmal ist es ja logisch, du hast also etwas in der Luftröhre. Ob es die Luftröhre nun vollständig verschließt oder nicht vollständig verschließt, ist erstmal egal. Wenn sie nicht ganz vollständig verschließt, du aber Schwierigkeiten beim Atmen hast, dann ist es erstmal logisch, du holst einfach Luft und dann hustest du so kräftig, wie du es irgendwie kannst. Du versuchst es einfach rauszuhusten. Dazu musst du aber erstmal feste Luft holen, das muss dann noch funktionieren. Mhm, ja. Aber wenn es ganz verschlossen ist, dann hast du wirklich einen Notfall, da handelt man anders. Also tief Luft holen, feste Husten, fünfmal feste Husten. Klappt das nicht, Schritt zwei, dann hauen wir dir fünfmal auf den Rücken. Und zwar kräftig mit der Faust. Also mit dem Handteller, aber mit dem festen Teil des Handtellers. Hauen wir dir relativ weit oben zwischen den Schulterblättern auf den Rücken. Fünfmal. Und dann sollst du aber nochmal fünfmal husten und wir hauen nochmal fünfmal drauf. Das müsste in der Regel klappen. Wenn das auch nicht funktioniert und wenn der Betroffene nicht ein kleines Kind ist unter einem Jahr, vor Vollendung des ersten Lebensjahres, dann kannst du, und das ist jetzt aber etwas, was, also nicht ganz unproblematisch ist, diesen sogenannten Heimlich-Handgriff anwenden. Mhm. Heimlich heißt er nicht, weil wir ihn geheim halten wollen oder weil nur wir Ärzte es tun sollten und ihr es nicht wissen sollt, sondern weil Henry heimlich ihn, ich glaube 1974, 1974 habe ich mir aufgeschrieben, entwickelt hat. Und pikanterweise im Alter von 80 und zuletzt mit 96 Jahren, kurz vor seinem Tod, im Altenheim damit noch Menschen gerettet hat. Im Altenheim im zweiten Fall. Lustige Vorstellung.
Wer weiß, ob er damit noch Menschen überhaupt retten musste oder ob er einfach so stolz drauf war, dass er den öfter mal vorführen wollte. Sie haben sich doch verschluckt. Nein, nein, danke, es geht. Warten Sie, ich zeige es Ihnen schnell.
Also die Medizingeschichte sagt, er hat tatsächlich damit Leute. Nein, es ist ein relativ einfaches Manöver. Du stellst dich hinter jemanden. Mhm. Du bist der Betroffene. Ich stehe hinter dir. Mhm. Jetzt nehme ich die linke Faust. Ich kann auch die rechte nehmen, je nachdem links, rechts. Ist aber eigentlich egal.
Ich nehme eine Faust.
Ich nehme eine Faust. Und die Faust drücke ich dir oder halte ich erstmal an deinen Bauch, knapp oberhalb des Bauchnabels, aber unterhalb des Rippenbogens. Mhm. Und dann nehme ich den anderen Arm und halte die Hand genau an diese Faust, sodass ich eine doppelte Kraft von beiden Armen habe. Mhm. Und dann drücke ich ruckartig nach hinten und ein bisschen schräg oben, sodass ich also den Druck im Bauch deutlich erhöhe. Mhm. Und durch diesen Druck zieht sich dann auch, also es wird ein Druck im gesamten Oberbauch erzeugt, auch in der Lunge. Und durch diesen Überdruck sollte jetzt günstigstenfalls, was auch immer in der Luftröhre drin ist, auch nach außen geschleudert werden. Das mache ich fünfmal auch.
Ja.
Der Druck ist nicht ganz ohne, weil es gibt Verletzungsmöglichkeiten oder Risiken. Also es ist schon dazu gekommen, dass das Zwerchfell reißt oder dass die Milz reißt oder also die Kapsel und die Leberkapsel reißt oder dass zum Beispiel ausgesackte Arterien, die wir haben, Aneurysmen, die wir haben, dass die reißen. Also das sind Dinge, die passieren sehr, sehr, sehr selten, sind aber sehr dramatisch.
Ist das dann wiederum, wenn man zu viel Kraft aufwendet oder ist es so, dass man das nicht gut kontrollieren kann, weil man eben diesen heimlich Griff halt nur zweimal im Leben macht oder so.
Man kann es auch so nicht.
Oder wie muss man es wissen?
Ich glaube, dass auch bei einem völlig korrekten heimlich Handgriff, auch durch ein heimlich persönlich, das Risiko besteht, dass so etwas passiert. Nur ist das ja alternativlos. Bevor jemand erstickt, macht man es dann doch lieber. Das ist bei einer Reanimation ja auch so. Bei einer Reanimation, also wenn ich eine Herzmassage mache, dann brechen häufig Rippen. Und zynische Notärzte sagen, ohne gebrochene Rippen ist eine Herzmassage keine richtige Herzmassage gewesen. Nur ist die Risiken-Nutzen-Abwägung hier ja eindeutig. Also machst du keine, ist der Patient tot. Also er ist es ja klinisch schon, wenn auch noch nicht biologisch. Wenn das Herz nicht mehr schlägt und wenn du es machst, hast du eine Chance, ihn zu retten. Also insofern rettest du ihn, aber die Risiken bestehen und die bestehen bei dem heimlichen Handgriff auch. Das machst du ausdrücklich nicht bei kleinen Kindern, also nicht bei unter Einjährigen und bei über Einjährigen auch. Also da wird es richtig schwammig und gibt keine Trennschärfe. Aber damit kannst du jedenfalls jemanden retten. Und wenn das alles nicht funktioniert und wenn dann jemand bewusstlos auf dem Boden liegt und nicht mehr atmet, dann beginnst du eine Herzmassage, weil dann hast du noch eine Chance, ihn zu retten. Und was du in allen Fällen tust, wenn du den heimlichen Angriff, auch wenn du ihn erfolgreich angewandt hast,
ist ein Notarzt rufen.
Dann rufst du 112 oder 110 und dann holst du einen Notarzt. Mhm. Also auch wenn es erfolgreich war. Das findet in diesen Filmen nie statt, damit der Ruhm beim Retter verbleibt, was dann dramaturgisch in der Regel im Drehbuch aussieht.
Ja, weil es ja, muss ja auch sagen, vergleichsweise langweilig ist wahrscheinlich auch, ne? Zu sehen, wie der Notarzt kommt und sagt, nee, ist alles in Ordnung, ich fahre wieder weg. Also, das ist ja, ja.
Genau.
Manchmal kann man Hollywood auch schon verstehen.
Nee, kann man ohne weiteres. Aber jedenfalls, wenn jemand sich verschluckt, ist das, wenn man Pech hat, ein richtiger Notfall, ein sofortiger Notfall, ein lebensbedrohlicher Notfall. Und dann hat man eben diese Eskalationsstufen. Feste Husten reicht nicht. Feste Husten, dann auf den Rücken klopfen und nochmal feste Husten und nochmal klopfen, reicht nicht. Heimlich Handgriff reicht immer noch nicht. Und wenn dann, im schlimmsten Fall, dann eben Herzmassage. Aber auf jeden Fall den Notarzt zur Sicherheit.
Okay, jetzt ist es so, meine Kinder hatten auch schon Sachen im Hals sozusagen. Heimlich Handgriff habe ich mir nicht getraut, obwohl die nicht ganz so klein waren, wie du beschrieben hast. Aber trotzdem, ich finde, man sollte nicht an seinen Kindern üben. Was bei mir aber sehr gut funktioniert hat, was mir auch mal ein Kinderarzt als Tipp gegeben hatte, ist erstmal, wenn die den Mund aufmachen, was sie ja eh machen, weil sie rumbrüllen, reingreifen und einfach dran ziehen, wenn noch was rausguckt. Zum Beispiel ein Stück von dem Fleisch oder ein paar von den Nudeln. Und das hat zumindest in meinem Fall jedes Mal geklappt. Das hast du jetzt überhaupt gar nicht erwähnt. Ist das was, was selbstverständlich ist oder hast du davon noch nie gehört? Oder?
Wenn du noch was sehen kannst. Du meinst aber jetzt schon im Rachen. Also du guckst tief in den Mund und es guckt nicht vorne an den Lippen raus.
Ich gucke tief in den Mund und hinten guckt noch ein Stückchen raus. Genau, nee, natürlich. Es guckt nicht vorne an den Lippen raus. Du musst schon reingucken. Genau, richtig.
Ja. Nein, wenn du das noch sehen kannst und wenn du es einigermaßen greifen kannst, dann ist es schon sinnvoll, das natürlich rauszuziehen.
Ja.
Wenn es so hoch hängt, würde es wahrscheinlich mit den anderen Methoden auch gehen. Aber das ist natürlich die naheliegendste, einfachste und dann auch zu praktizierende. Es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, ja. Einmal war es tatsächlich auch ein Stück Fleisch. Einmal war es aber tatsächlich, da hat irgendwie einer meiner Söhne wahrscheinlich nicht kauen wollen, hatte einfach den langen Wust Spaghetti mehr oder weniger zu dreiviertel runtergeschluckt. Also ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich auch besonders gierige Kinder. Heute essen sie zivilisiert. Aber genau, ich konnte das dann entfernen. Gott sei Dank.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, aber das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die nur der Arzt machen kann, tatsächlich einen Luftröhrenschnitt zu machen. Das ist ja auch so eine Sache, Gott, die man dann auch...
Das würde ich dann noch weniger gerne machen, nee, als das heimliche.
Und da ist es sogar so, da habe ich mich neulich mit ein paar Kollegen drüber unterhalten, würdet ihr das machen? Habt ihr das schon mal? Nein, haben wir noch nie, natürlich nicht. Notärzte vielleicht, wir normalen Feldwald- und Wiesenärzte natürlich nicht. Und das ist dann schon ein bisschen, da denkt man dann zweimal drüber nach, ob man das jetzt wirklich machen würde. Aber ich meine, wenn es jetzt wirklich spitz auf Knopf ist, wenn du wirklich keine Chance mehr hast, dann dann vielleicht doch.
Aber Luftröhrenschnitt heißt ja dann, da musst du dann ja auch was, so eine Art kleinen Strohhalm oder so, früher war es immer die Füllermine und so einführen oder Kugelschreibermine, damit man dadurch atmen kann, oder? Der Schlitz alleine reicht nicht, oder?
Nein, der Schlitz reicht nicht, aber es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert, weil du hast eben den Kehlkopf und unter dem Kehlkopf hast du den Ringknorpel. Und wenn du den Kehlkopf mit dem Finger runtergehst, dann fällst du in eine Kuhle oberhalb des Ringknorpels. Und das ist genau der Punkt, wo die...
Sollte man aber mal mit Profis, sollte man jetzt nicht selber machen.
Nee, sollte man oder? Ausdrücklich also man sollte nicht selber machen, okay, weil es dort auch einige Blutgefäße gibt, was beunruhigt. Und du hast völlig recht, das reine Schneiden reicht nicht. Du musst dann tatsächlich irgendwie einen strohhalmartigen Gegenstand, der aber auch die Hülle eines Kugelschreibers sein kann oder so, und dann musst du dort eben das absaugen, was diesen jemand daran hindert, Luft zu kriegen, beziehungsweise dann atmen diese Leute durch diesen, in Anführungsstrichen, Strohhalm. Aber dass da ist das Verletzungsrisiko dann wirklich riesig.
Ja, und wahrscheinlich fallen sie vor lauter Panik und Ekel und oh Gott, der hat mir meine Luftröhre aufgeschnitten und eine Kugelschreibermine reingehauen, fallen sie wahrscheinlich auch erstmal in Ohnmacht.
Ja, das glaube ich eher nicht. Nein, man ist natürlich keine ästhetische Vorstellung, das aktiv zu tun als Retter.
Es ist auch kein schönes Gefühl, wenn es bei einem gemacht wird.
Korrekt.
Als Geretteter.
Sehe ich auch so. Oh, Klammer auf. Ich habe, stimmt, bei Dürrenmatt, in irgendeinem Roman von Dürrenmatt, taucht so eine Situation auf. Also ein alter Arzt rettet in irgendeiner Freundesgruppe, rettet einen seiner Freunde durch einen Luftröhrenschnitt. Mhm. Und danach ist das Verhältnis dieser beiden merkwürdig verändert und zerstört. Also der Gerettete ist jetzt nicht über alle Maßen dankbar, sondern begegnet dem Retter mit sehr großer Distanz.
Weil er sich fragt, war das wirklich nötig, oder?
Nein, weil er in den Augen, gut, das ist jetzt psychologisierend, also er wurde gerettet und das war auch eindeutig, aber in den Augen des Retters sah er Spaß bei der Handlung, Spaß bei dem Umgang. Es ist ja so, dass der Patient, der zu Rettende, ja wirklich bei vollem Bewusstsein ist. Mhm. Und die kalten Augen des Retters waren das erste Indiz dafür, dass sich hinterher herausstellte, dass er einer von den Nazi-Ärzten war, die im Dritten Reich und so weiter und so fort.
Ich erinnere mich sogar, ich glaube, das habe ich auch vor 100 Jahren mal gelesen. Stimmt. Oh ja, furchtbar. Ja gut, aber das ist dann eben Dramaturgie. Also das, klar.
Das ist dann wirklich Dramaturgie.
Andererseits gönnen wir ja ansonsten jedem Arzt Spaß bei der Arbeit, oder?
In der Situation hast du keinen Spaß bei der Arbeit. Ich hatte mal die Situation, auf dem Nachhauseweg ein Verkehrsunfall, also nachts, es war alles dunkel und schon, und da ist ein älterer Mann von einem Auto überrollt worden. Und ich habe angehalten und dann kam ganz schnell auch Polizei oder sie war sogar schon da und so. Und da war eine junge Polizistin und ich und wir haben dann festgestellt, er hat keinen Puls mehr. Dann fingen wir mit der Reanimation an und die hat sofort ohne Zögern dann die Beatmung übernommen. Also ich habe die Herzmassage gemacht und die hat die Beatmung übernommen. Das muss man dann auch erstmal, da muss man sich schon überwinden, es zu tun.
Das ist cool, ja.
Ja, es war sehr beeindruckend. Das war wirklich sehr beeindruckend. Insofern war ich ganz froh, dass wir zu zweit, ich war sowieso froh, dass wir zu zweit waren, aber am Ende war der Mann tot, aber der Mann war wahrscheinlich tot, weil er durch die Heftigkeit des Aufpralls wahrscheinlich schwere Hirnverletzungen hatte. So sah es zumindest aus.
Also würde ich sagen, ihr wart nicht schuld, ihr habt alles richtig gemacht.
Am Ende weißt du das nie 100%. Also wir haben uns bemüht, alles richtig zu machen. Hat, glaube ich, auch funktioniert. Nur ist es ja keine Überlebensgarantie, wenn du Herz-Kreislauf eine gewisse Zeit stabilisierst. Wenn jemand eine Hirnverletzung hat, eine Hirnblutung hat, dann
Klar. Nützt
das auch nicht viel. Aber zumindest ist es eine neue Chance.
Gut, jetzt haben wir erstmal über die Luftröhre gesprochen. Lass uns doch von diesen ganz furchtbar deprimierenden Tatsachen zu den nur sehr schlimmen Sachen kommen, nämlich zu Dingen, die in der Speiseröhre auch nicht gut sind. Ich habe mir sagen lassen, zum Beispiel so lange Schwerter und so ist gar kein Problem, vor allem wenn man beim Zirkus arbeitet.
Nee, du solltest aber ehrlich gesagt den Griff des Schwertes immer noch in der Hand haben, um den Rest rausziehen zu können. Also ein Schwertstück, was dann in der Speiseröhre verschwindet, ist vielleicht auch ein Problem. Wobei, machen die das wirklich oder ist das eine Fake-Nummer?
Nee, die machen das meiner Meinung nach wirklich. Also es gibt welche, die machen das wirklich.
Also ich hoffe mal schwer, dass das Schwert nicht gerade sehr scharf ist. Davon gehe ich mal aus.
Es ist mit Sicherheit überhaupt nicht scharf. Mhm. Und trotzdem ist es gruselig,
aber finde ich. Aber es gibt ja immer so Anekdotenschätze von Ärzten. Mhm. Und in diesem Bereich ist es natürlich so, du kannst dir mit Fantasie nicht vorstellen, was die Leute alle verschlucken. Also von der Rasierklinge, das dann in der Regel eher in suizidaler Absicht, was aber eine ganz, ganz schlechte Idee ist.
Ich muss sagen, das ist die Stelle, wo ich, wäre ich Podcast-Hörerin oder Hörer, ausmachen würde.
Okay,
alleine wegen der Spiegelneuronen, die bei mir angehen. Nee, die haben jetzt schon ausgemacht. Also rede ruhig weiter. Ich wollte es auch nur anmerken.
Nein, irgendwie verschluckt werden, also ganze Löffel verschluckt werden, so Käsestücke, aber mit dem Käsepiker noch dran.
So ein Arrangement.
Ja, so ein Arrangement.
So Käsewürfel, Weintraube oder Olive und Pika.
Genau. Und was bei Kindern sehr beliebt ist, ist eben Spielzeug oder Radiergummis oder so oder Münzen oder Murmeln. Ja, genau. Davor hat, ich kann mich erinnern, Mutter hat mich immer vor den Murmeln gewarnt, darf es aber nicht in den Mund nehmen. Ist auch eine gute Idee, es nicht zu tun. Und bei Kindern angeblich vor allen Dingen Münzen.
Ja, aber eine Murmel ist eine Murmel, wenn sie heil bleibt, nicht das Beste, was man verschlucken kann, weil sie rund ist und dann auch durch den Rest des Darmes einigermaßen gut flutscht, bis sie wieder rauskommt?
Das ist ja jetzt wiederum der Graubereich. Ist das überhaupt ein Problem? Ich meine, wenn du jetzt etwas gut zerkaut, runterschluckst, ist es ja erstmal kein Problem. Das ist der normale Weg über Speiseröhre, Magen, Darm.
Ja, wenn dein Verdauungstrakt in Ordnung ist, ist das easy.
Genau, und jetzt gibt es ja zum Beispiel kleine Gegenstände, die Leute verschlucken ja gerne auch mal Zahnkronen. Die lösen sich ab, das bemerkst du nicht und dann hast du so runtergeschluckt. Mhm,
ja.
Das ist auch kein Problem.
Teuer.
Du musst sie nur hinterher sozusagen aus der Abraumhalde retten, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, wenn du sie noch mal in den Mund haben möchtest, ja.
So, aber das ist ja erstmal kein Problem durch den Durchgang. Und ähnlich stelle ich mir Murmeln auch vor, wenn sie nicht so groß sind, dass sie die Engstellen, also zum Beispiel den Übergang zwischen Speiseröhre und Magen, verschließen. Mhm. Nur die Dinge sind halt eben umso gefährlicher, je größer und je eckiger sie sind. Mhm. Und
klar,
Kinder verschlucken eben gerne Münzen. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsbereich, weil das war mir in dieser Form nicht klar. Was wirklich gefährlich sind, sind Batterien.
Die Knopfzellen.
Ja, also eine richtig große Batterie, die kannst du ja nicht verschlucken. Also so eine Blockbatterie, wie sollst du die reinkriegen? Und auch diese Dinger, die so aussehen wie...
Ja, aber so eine Triple A, das schafft man schon, aber gut.
Genau, die sehen aus wie Patronen in klein oder so ähnlich, stelle ich mir das zumindest vor. Das könntest du schon, aber gemeint sind in dem Fall Knopfzellen. Knopfzellen sind ja mittlerweile einfach überall drin.
Das stimmt.
Also die hast du in den Hörgeräten, die hast du in Fernsteuerungen, die hast du in Teelichtern, die hast du in Grußkarten und bekannterweise auch in so Kinderbüchern, die so Töne geben, von sich geben.
Mhm. Ja, stimmt.
Habe ich mich neulich mit einem Freund drüber unterhalten bei einem Konzert, Musiker, hat eine kleine Tochter und der hat gesagt, ja, aber das ist nicht schlimm, weil die kriegst du noch raus mit einem Schraubenzieher.
Das stimmt, ja, das stimmt. Die haben mal so einen winzigen Kreuzschlitz, was immer ärgerlich ist, wenn du es wechseln musst und du hast keinen so Feinmechaniker-Schraubenzieher.
So ist es, genau. Aber sie sind dadurch geschützt. Also da kommst du nicht so leicht dran. Und das ist in diesem Fall natürlich auch wirklich wichtig, weil Kinder da nicht drankommen sollen. Warum? Die sind verführerisch, die sind silbern, die sind glänzend und die nimmst du gerne mal in den Mund. Aber wenn du es tust, hast du wirklich ein Problem, weil sie in der Flüssigkeit tatsächlich dann auch Strom leiten. Oder die Flüssigkeit leitet den Strom. Und dann elektrolysierst du die Flüssigkeit. Du machst es sehr alkalisch. Das heißt, du hast dann in der Speiseröhre einen Bereich, der richtig ätzend ist. Und dieser Bereich, der zerstört einfach diese ätzende Magen. Also nicht im Magen. Im Magen ist es so sauer. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Magen völlig unproblematisch ist, weil der ist so sauer, dass ein bisschen alkalisch da quasi abgepuffert wird. Aber in der Speiseröhre ist es nicht so.
Also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir wissen nicht, ob es im Magen kein Problem ist.
Ja, ja.
Das wollten wir nicht damit sagen. Wir wollten auch nicht dazu aufrufen, sich das direkt in den Magen zu kippen. Wir sagen nur, in der Speiseröhre ist es auf jeden Fall schlecht.
Und im Darm hinterher ist es dann auch wieder schlecht. Da der Magen aber zwischen Speiseröhre und Darm liegt, musst du ja durch beide, also musst du durch die Speiseröhre durch. Und macht da wird es gefährlich, weil sich schlicht und einfach die Gewebe dort auflösen. Und dann hast du hinterher nicht nur eine Batterie in der Speiseröhre, sondern ein Loch drumherum. Und das ist eben wirklich gefährlich. Und was auch gefährlich ist, ist jetzt der naheliegende Versuch, das durch Erbrechen rauszuholen. Weil man dann dadurch sozusagen die Batterie eben nochmal durch die ganze Speiseröhre zieht, wenn es denn überhaupt klappt. Also der Gedanke ist der, wenn ein Kind oder auch ein Erwachsener, ne, also versehentlich kann vieles passieren, bei Hörgeräten, du kannst nicht mal richtig gucken, holt sie, keine Ahnung. Wenn du eine Batterie verschluckst, ist es immer, immer, immer ein 110-Notfall. Du rufst immer den Notarzt, beziehungsweise gehst dann nach Absprache mit der entsprechenden Ambulanz, fährst du dann dahin oder wirst abgeholt, egal. Und die werden es dann immer endoskopisch rausholen, beziehungsweise abpuffern vorher. Aber das machst du bitte alles immer nicht alleine. Und im Zweifel, also man sieht es ja nicht, ist das Problem. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich eine Batterie vermisst wird und dann denkt man, das könnte das Kind gegessen haben, sondern wenn man den Verdacht hat, dass ein Kind eine Batterie verschluckt hat, dann ist das schon ein Notfall.
Okay, ganz schöner Schreck dafür, wenn das Kind die dann nachher in der Hosentasche hat.
Naja.
Ich sag's nur deshalb, weil vielleicht sollte man doch gucken, ob man die Batterie findet innerhalb der ersten ein oder zwei Minuten.
Ja, aber es ist natürlich auch total blöd, dass das so riskant ist. Also, ich habe früher gelernt, dass man Tabletten nicht in den Müll werfen darf. Warum nicht? Weil Kinder denken dann auch, wie schön, das ist bunt, das kenne ich, da ist Schokolade drin oder
Aber Moment mal, Kinder, die erstmal den Müll durchsuchen. Also da würde ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, der Wirtschaft geht's nicht gut, aber, oder besser gesagt, der Bevölkerung geht's nicht gut. Der Wirtschaft geht's wahrscheinlich deutlich besser, aber meine Kinder haben nicht im Müll nach Tabletten gesucht. Vermute ich.
Ja, also der Gedanke ist einfach der, die nicht rumliegen zu lassen und so. Aber grundsätzlich gehören tatsächlich Tabletten in den Müll. Allerdings muss man sich so sichern, dass damit nichts passiert. Dann werden sie verbrannt und sehr viel besser, als sie ins Trinkwasser zu schmeißen. Das machen ja viele auch. Deswegen können wir ja bei euch in Berlin oder bei uns in Castrop auch feststellen, welche Drogen wie verbreitet sind, weil dann viele Sachen davon ausgeschieden werden beziehungsweise ins Klo geworfen werden. Viel riskanter als die Tabletten oder ähnlich riskanter als die Tabletten sind eben die Batterien. Und damit geht man ja recht sorglos um. Nun, das Gute ist, dass die, glaube ich, in den Packungen, also ich ärgere mich immer, wenn ich eine Knopfzelle aus der Packung rausholen muss. Das ist nämlich richtig schwierig. Ich glaube, das ist Absicht und insofern finde ich es gut. Aber es gibt den, wie ich finde, sehr, sehr guten Gedanken, diese Batterien zum Beispiel einzufärben. Also mit irgendetwas aufzutragen, eine ganz dünne Schicht von irgendetwas, Was, wenn es feucht wird, bunt wird? Das wäre natürlich total hilfreich, wenn ein Kind an der Batterie möglicherweise geschluckt hat, in den Mund zu gucken und zu sehen, oh, der ist ja ganz grün, dann ist das diese Batterie gewesen.
Ja, was natürlich aber auch sein könnte, das eine Kind erzählt dem anderen, wenn du die Batterie anlegst, da kriegt die eine ganz tolle Farbe. Also ich weiß nicht, ob das so gut durchdacht wohl ist. Also ich
ja, Moment, okay. Ja, kann man drüber streiten, ist aber diskutiert worden oder wird noch diskutiert, wäre natürlich zumindest eine gute Sicherheit, weil du weißt es ja einfach nicht. Hat das Kind jetzt die Batterie geschluckt oder hatte ich die schon irgendwo weggeworfen? Und dann hättest du zumindest einen sehr, sehr deutlichen Verdacht. Und das würde dann dazu führen, okay, zweiter Gedanke, auch relativ naheliegend, einen Überzug zu machen, der sehr bitter wird, wenn er feucht wird. Das heißt, das Kind würde so eine Batterie in den Mund nehmen, aus Spaß, und feststellen, oh Gott, eklig, und es sofort wieder ausspucken. Das kann ich persönlich sehr gut beurteilen, weil meine Mutter mir früher den Daumen, beide Daumen, immer mit einem widerlichen, bitteren Zeugs eingeschmiert hat, weil ich zum Daumenlutschen neigte. Ich war allerdings ein sehr kluges und hartnäckiges Kind und habe so lange dran rumgenuckelt, bis diese unangenehme Schicht überwunden war und der Daumen wieder sehr, sehr beruhigend und lecker war. Aber grundsätzlich könnte man das bei Batterien auch tun, wird auch diskutiert. Meine Aussage ist einfach die, die meisten Leute wissen es nicht. Und ich wusste es ehrlich gesagt in der drastischen Form auch nicht. Batterien sind wirklich, wirklich andere Dinge, die man schluckt, können gefährlich sein, wenn sie spitz sind, wenn sie groß sind und so weiter. Aber Batterien sind gefährlich, obwohl sie weder groß noch spitz sind. Und zwar nach kurzer Zeit gefährlich und sehr gefährlich.
Meine Frage, wie wäre es denn mit so ganz kleinmaschigen Maulkörben, die man Kindern permanent in den ersten 15 Lebensjahren umbindet?
Als du anfingst zu sprechen, hatte ich gedacht, der sagt jetzt ein Jahr und ich sage dann 15 oder so ähnlich.
Du findest es nicht so besonders praktikabel, ja?
Nein, ich befürchte, das hat dann andere Nachteile, zumal du sie ja nun zum Essen auch abnehmen müsstest.
Ah ja, Kinder haben doch heute eh immer diese Trinkpäckchen, wo so ein Fruchtmus durchkommt. Dafür bräuchte man es doch nicht. Übrigens, ab einem gewissen Alter, wenn die Schluckmuskeln nachlassen, könnte man das bei Senioren auch machen. Also bei dir und mir zum Beispiel. Wir könnten es ja mal ausprobieren.
Was ich völlig vergessen habe, sind Gebisse, die gebrochen sind, was auch keine schöne Vorstellung ist.
Das gefällt mir gar nicht gut. Ich glaube, ich komme doch zu dieser Obstnahrung. Da kann einem dann nichts passieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.